Die Predigt heute oder der Test heute heißt: Wie hörst du? Wie hörst du oder sieh zu, wie du hörst, ist Thema unserer Predigt und eine Frage, die der Herr Jesus den Menschen damals in Galiläa und seitdem auch jedem Menschen, der seine Worte vernimmt, stellt. In dieser Welt werden Menschen bewundert, die gut bessere Prediger wie ich und so, die haben ein leichtes Leben. Es gibt Leute, die reden und schwätzen so viel, die treten sogar täglich im Fernsehen auf. Aber Gott hat Gefallen an Menschen, die nicht gut reden können, sondern die gut hören können. Deshalb heute Morgen der Test: Wie gut hörst du? Oder wie hörst du? Nachdem die Menschen, wie im Lukas-Evangelium berichtet wird, viele Sensationen wie Totenauferweckung, Festbankett bei Simon, Fernheilung des Knechtes vom Hauptmann zu Kapernaum und so weiter erlebt hatten, hält Jesus es für angebracht, nochmal eine kleine Theoriestunde einzuschieben, bevor es mit Wundern wie Sturmheilung, Dämonenaustreibung, Stillung von Blutfluss und Totenauferweckung weitergeht. Thema seiner Theoriestunde oder seiner Rede ist die Frage: Wie hörst du? Wie hörst du? Und damit verbunden ist das Thema: Was machst du mit dem Gehörten? Oder das Thema Selbsttäuschung oder noch klarer gesagt Selbstbetrug. Nach den starken Erlebnissen der vergangenen Tage war es für die Zuhörer und für die Jünger sicher eine kalte Dusche, Theorieunterricht zu haben. Sie waren so richtig aufgeputscht, tolle Erlebnisse, eins jagte das andere und jetzt die Schulbank drücken. Und dann solch ein Thema, hören, dazu muss ja still sein. Manchen waren die Gedanken, die Jesus da in seiner Rede hatte, sicher etwas peinlich, denn Jesus betont in Lukas 8, Vers 17, es wäre gut, wenn wir die Bibel aufschlagen, dass nichts im Leben seiner Zuhörer verborgen sein würde. Nichts. Alles offenbar, alles kommt ans Licht. Keine Gedanken, keine Taten, keine Charaktereigenschaften, nichts. Auch, was man mit dem Gehörten macht. Jesus war ganz schön mutig. Es war doch heikel, solche Brocken einer sensationshungrigen Großveranstaltung vorzuwerfen. Jesus hatte scheinbar eine andere Auffassung von Deeskalationstaktik. Er fordert seine Zuhörer heraus. Blanke Wahrheit, ungeschminkt, stand damals und steht auch heute Morgen auf dem Stundenplan. Lesen wir zusammen seine Rede und denken ein wenig darüber nach. Wir schlagen Lukas 8 auf und beginnen ab Vers 4. Lukas 8, ab Vers 4. Wer möchte, kann hinten noch eine Bibel sich holen. Es wird hilfreich sein, mit da hineinzuschauen. Da geht die Rede los oder die Rahmenbedingungen der Rede werden in dem Vers 4 erklärt. Da heißt es: Als nun eine große Menge zusammenkam und sie aus den Städten zu ihm zogen, sprach er in einem Gleichnis. Wie gesagt, eine Großveranstaltung, Chiemsee-Reggae, richtig was geboten. Die Menge ist aufgepeitscht, aufgeheizt durch tolle Erlebnisse, tolles Event. Jetzt ist die Gelegenheit, Fans zu sammeln. Jetzt nur niemanden verärgern, nur den Ball niedrig halten. Verärgerte Menschen sind schließlich gefährlich. Deshalb, was macht man? Man erzählt eine kleine Geschichte. So macht es der Jesus auch. Er erzählt eine kleine Geschichte. Lesen wir Vers 5 bis Vers 8. Der Sämann ging aus, um seinen Samen zu säen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Anderes fiel auf den Felsen, und als es aufwuchs, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen, die mit ihm aufwuchsen, erstickten es. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und wuchs und brachte hundertfältige Frucht. Menschen mögen Geschichten. Damals und auch heute, solange es Menschen gibt, werden Geschichten erzählt. Geschichten schließen das Herz auf. Heute schaut man sich Geschichten sogar als Film an. Das ist praktisch, da braucht man nicht so viel Fantasie, um sich das vorzustellen. Ihr habt euch gerade den Bauern so vorstellen müssen, wie er sät und wie da manches auf den Weg und auf die Dornen und auf den Acker fällt. Seit es Hollywood gibt, kann man da etwas bequemer sich zurücklehnen. Man kann das direkt sehen, braucht die Fantasie gar nicht anstrengen. Damals gab es noch kein Hollywood, noch kein TV, noch kein HD, und so erzählt Jesus eine Geschichte. Ganz normal, aus dem Leben gegriffen, nichts Spektakuläres, kein Love and Crime, eher eine Doku. Ein Landwirt beim Säen ist die Hauptfigur. Jeder kannte es, keiner regte sich auf, keiner war berührt. Die Geschichte neigte schon fast so ein bisschen zur Langeweile. Die Einschaltquote ging zurück. Manche hatten schon abgeschaltet. Ja, man wusste doch sowieso, wie die Story ausgehen würde. Man konnte nichts verpassen. Auf dem Acker Superernte, das bisschen am Wegrand, auf den Steinen und unter den Dornen war ein leicht verschmerzbarer Verlust. Und bei der Superernte fiel das doch gar nicht ins Gewicht. Geschichte war aus, Zuhörer schalten ab. Jetzt macht Jesus allerdings, man möchte fast sagen, einen kleinen Fehler im Entertainment. Er schiebt einen Satz hinterher. Lesen wir nochmal in Vers 8 den zweiten Satz. Und als er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Musste das noch am Schluss sein? Warum diese unnötige Aussage? Riss das nicht jenen aus seinen Tagträumen? Gab das nicht so ein disharmonisches Gefühl? War da nicht so ein Zeigefinger? Das war doch irgendwie, man war so ein bisschen berührt, ne? Was soll diese Aussage? Und dann das abrupte Ende. Jesus hörte hier auf zu reden. Wo war die Auflösung? Kann man Menschen mit solchen Gedanken, mit solchen Gefühlen, mit diesem Zeigefinger nach Hause schicken? So schafft man es doch nie in die Charts der Geschichtenerzähler. Aber das wollte Jesus auch gar nicht. Seine Absicht war nicht Entertainment oder Infotainment. Er wollte wachrütteln. Er wollte Wahrheit lehren. Wahrheit, die der ein oder andere vielleicht gar nicht hören wollte. Und vielleicht du auch heute Morgen nicht hören willst. Aber Jesus lag das am Herzen, diese Theoriestunde einzuschieben. Und er will die Wahrheit sagen, ob du sie hören willst oder nicht. Das macht der Wahrheit nichts. Sie wird dadurch nicht weniger wahr. Wenn du Ohren hast zum Hören, dann höre. Natürlich hat jeder von uns Ohren. Ich wüsste nicht, dass auf unserer Gemeindeliste Van Gogh steht. Und wir haben die Ohren doch auch zum Hören, oder? Oder haben wir sie nur, damit die Brille nicht rutscht? Natürlich hören wir mit unseren Ohren. Also wollen wir es heute Morgen wagen, uns die Geschichte einmal anzuschauen und auf unser Leben zu beziehen. Nämlich genau das heißt hören, das Wahrgenommene auf das Leben zu beziehen. Was hat Jesus also zu sagen? Was will er? Kommen wir zum nächsten Punkt, die Moral von der Geschichte. Auch wenn die Geschichte recht einfach war, hatte so mancher Not, sie zu kapieren. Scheinbar klemmte es auch bei einigen seiner Jünger und vielleicht auch bei dir und mir, denn wir sind ja auch Jünger, oder? Jesus legt noch nach dem öffentlichen Auftritt eine private Nachhilfestunde drauf. Eine Nachhilfestunde für nicht ganz so helle wie mich und vielleicht auch dich. Lesen wir weiter, was er zu sagen hat, Vers 9 bis Vers 15. Da fragten ihn seine Jünger und sprachen: Was bedeutet wohl dieses Gleichnis? Sie wussten, der Herr Jesus hat keinen Vortrag über Agrarökonomie gehalten. Es ging um was Wichtigeres. Aber was war das? Er aber sprach: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht verstehen. Das Gleichnis aber bedeutet dies. Jetzt wird die Katze aus dem Sack gelassen. Der Same ist das Wort Gottes. Die am Weg sind die, welche es hören, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Die aber auf dem Fels sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzeln. Sie glauben nur eine Zeit lang. Und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben. Aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Die Erklärung des Gleichnisses. Einen besseren Lehrer wie Jesus Christus gibt es nicht. Was er erklärt, das versteht man. Ich bin so froh, heute Morgen ein Gleichnis zu haben, was der Jesus selbst erklärt. Hier können wir eigentlich aufhören und Schluss machen. Es ist alles gesagt. Wenn da nicht dieser letzte Satz im Raum stände: Wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Hörst du? Anders ausgedrückt, wenn du es akustisch kapiert hast oder wahrgenommen hast, in deinem Verstand angekommen ist, dann ist die Frage: Setzt du das, was du gerade gehört hast, in deinem Leben um? Wenn man weiterliest und ein wenig in den Predigttext von nächster Woche schon reinspickt, dann steht da der Vers 18. Lest den einmal. Da wiederholt Jesus diese Aussage ähnlich. Da heißt es: So habt nun Acht, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen, was er zu haben meint. Achte darauf, wie du hörst. Es kommt darauf an, was du mit dem machst, was Jesus dir sagt. Der nächste Abschnitt der Predigt: Wie hörst du? Wie höre ich? Nun, was hat Jesus denn gesagt? In seinem Gleichnis hat er gezeigt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, mit seinem Wort, das er übrigens selber in Person ist, wie wir in Johannes 1, Vers 1 lesen, wie man damit umgehen kann, wie man mit Jesus umgeht. So könnte man die Predigt auch überschreiben. Das Erste, was er sagt, ist, man kann ihm mit ablehnendem Zweifel begegnen. Alles nicht wahr, passt nicht. Man nimmt ihn wahr mit den Ohren und sagt, kann nicht sein, stimmt nicht mit meinen Erfahrungen überein. Das ist so, als wenn der Teufel kommt und es einfach wegnimmt, als hätte man es überhaupt nicht gehört. Kein Glaube, keine Veränderung, nichts. Blanke Abneigung kennzeichnet solche Menschen, deren Herz gleicht wirklich diesem Weg, wo die Vögel kommen und es wegnehmen. Ich hoffe und ich bete darum, dass heute Morgen keiner hier ist, der so ein Herz hat. Das will ich einfach nicht glauben. Dass jemand hier ist, der sagt, alles Quatsch, was da in der Freikirche geredet wird. Solche Menschen bleiben der Freikirche eher fern. Prima, sind wir damit fertig. Zweitens, manche Menschen nehmen das Wort Gottes auf, als wären sie in Felsen. Damit ist nicht der Fels in der Brandung gemeint, der so für Festigkeit steht, sondern der blanke Felsen in der Sonne am Wegrand des Feldes. Das Wort Gottes, der Same geht kurz auf, vielleicht hat es geregnet, der Fels war noch nass, das Korn keimt, schön warm dort, ein kleines Pflänzchen wächst. Und man denkt, hoch, da keimt sogar schneller wie auf dem Ackerboden. Da ist was, da ist ja Leben. Aber bald geht dieses Leben ein. Die zarte Pflanze des Glaubens ist kurz aufgeflammt und mangels Nahrung geht der Glaube wieder ein. Stille Zeit, Bibelstudium und Gemeindebesuchen sind solchen Herzen fremd. Sie sind ihnen lästig. Sie haben für eine Zeit den Anschein, als hätten sie göttliches Leben, aber es kommt nie zu einem bleibenden Leben und zur Frucht. Ob solche Menschen heute Morgen hier sind? Ich weiß nicht, ob wir sie erkennen würden, wenn sie hier sind. Denn sie gleichen einer echten Pflanze so täuschend, aber sie haben keine Wurzeln. Es sind Menschen, die einfach keine Nahrung haben. Aber es wird ein Tag kommen, an dem offenbar werden wird, ob sie Wurzeln haben oder nicht. Plötzlich knicken sie ein und welken. Man kann das nachlesen in Vers 17. Es wird ein Tag kommen, an dem offenbar wird, ob man Wurzeln hat oder nicht. Es reicht nicht, Gottes Wort zuzustimmen. Das Wort Gottes muss in deinem und meinem Leben Wurzeln schlagen können. Es muss genährt werden, damit Frucht des ewigen Lebens wachsen kann. Sonntags in der Predigt sitzen reicht nicht aus. Stille Zeit bedeutet nicht, schnell noch ein Vers vom Andachtszettel zu lesen oder von diesem wunderbar harmonischen Bildkalender an der Wand. Das heißt auch nicht, den Finger in die Bibel zu stecken, aufzuschlagen und zu sagen, Herr, was hast du heute für mich? Das ist keine Nahrung, das ist allenfalls geistliches Fastfood. Aber das wird zu Mangelerscheinungen führen. Stille Zeit, Gemeinschaft mit Gott, Nahrung bedeutet Bibelstudium, bedeutet den Zusammenhang beachten, bedeutet Gottes Willen zu sehen, wie er über die Geschichte in der Bibel berichtet ist. Es reicht nicht, immer wieder diese wunderbaren Psalmen zu lesen, die wertvoll und unendlich gut sind. Aber Gott hat dir viel mehr zu sagen. Heute ist in Diät zu machen. Wir wollen alle abnehmen. Paulus sagt es genau andersrum. Ich muss abnehmen, aber er muss in mir zunehmen. Gib dich nicht mit geistlicher Diät zufrieden. Mach das lieber im körperlichen Bereich. Aber geistlich wünsche ich dir, dass du fett und rund und voll wirst. Dass du wächst, dass du groß und stark wirst. Nahrung aufzunehmen heißt, Gottes Wort Herrschaftsbereich einzuräumen. Und ich meine Herrschaftsbereich. Dann gibt es ja noch die dritte Art von Zuhörern, in deren Herz die aufgehende Saat von Dornen erstickt wird. Wenn ich bei der zweiten Art der Herzen mir schon sicher bin, dass es vielleicht den einen oder anderen gibt, oder mir ganz sicher bin, dass es Tage gibt, an denen mein Herz dem Felsen gleicht, so bin ich davon überzeugt, dass sonntags morgens in der Predigt sehr viele von dem dritten Boden sitzen. Oder noch anders gesagt, dass ich überzeugt bin, dass ich selber oft diesem dritten Boden gleiche. Die dritte Art von Zuhörer sind Menschen, deren Herz die aufgehende Saat von Dornen ersticken lassen. Ich glaube, ja, auch heute Morgen werden Menschen hier sitzen, bei denen das so ist. Ich will es ein wenig erläutern. Du sitzt brav jeden Sonntag und folgst der Predigt. Du nickst sogar und hältst den Redner ja für so begabt. Hin und wieder kommt dir sogar so ein gehauchtes Ja, so ist es oder ein Amen über die Lippen. Du nimmst dir unter dem tiefen Eindruck des Gesagten fest vor, ab morgen dein Leben zu ändern. Ich muss was tun. Jesus allein soll dein Leben bestimmen, dich prägen und dich rufen und gebrauchen, wo er will. Während die Predigt dann so langsam die 25-Minuten-Marke überschreitet, beginnen deine Gedanken zum Nachmittag vorauszueilen. Wen könnte ich besuchen? Was geht heute Nachmittag ab? Wie könnte ich das schöne Wetter nutzen? Welche Hausi sollte ich noch machen? Was wollte ich noch im Internet nachschauen? Worum müsste ich mich noch kümmern? Wie das spannende Buch wohl ausgeht? Wohin könnte ich in Urlaub fahren? Na, was Schwester X wieder für einen kurzen Rock anhat? Oder Bruder Y wieder nicht der Predigt folgt? Jäh, reißt dich das Schlusslied. Meine Zeit steht in deinen Händen, aus deinen Tagträumen. Und den Aufruf des Gottesdienstleiters, doch beim Zeltlagerabbau zu helfen, findest du peinlich und überflüssig. Schließlich soll Jesus dich doch für Großes gebrauchen. Und so schönes Wetter wie heute zum Berg geben, hat man doch nicht alle Tage. Natürlich ist das alles übertrieben. Aber interessant ist doch, dass die Dornen damals zur Zeit Jesu genau dieselben Namen trugen wie heute. Weißt du, wie sie heißen? Sorgen, Reichtum und Vergnügen. Sorgen, Reichtum und Vergnügen bezeichnet der Jesus nicht als Frucht, nach denen du streben sollst, sondern Sorgen, Reichtum und Vergnügen Party sind Dornen, die das Wort Gottes in deinem Leben ersticken. Sie ersticken den Glauben und lassen keine reife Frucht zu. Das mag dir jetzt stinken, das mag dich peinlich sein, das mag dich ärgern, aber es ist wahr. Sorgen, Reichtum und Vergnügen sind nicht Ehren, sondern Dornen. Da kommt keine Frucht dran. Keimende Saat, das Wort Gottes, ist noch keine Wiedergeburt, ist noch kein ewiges Leben, ist noch keine Gotteskindschaft. Es reicht nicht aus, sonntags in der Predigt zu nicken und gute Vorsätze zu fassen. Gott sucht bleibende Frucht. Belüg dich nicht selbst und versuche erst recht nicht, Gott zu täuschen. Täuschen kannst du höchstens dich selber. Zum vierten Bild. Zum Glück gibt es ja auch noch den gut vorbereiteten, aufnahmebereiten Herzensacker. Bist du schon mal nach so einem schönen, lauen Sommerregen wie heute Morgen an einem frisch gepflügten Feld vorbeigegangen? Herrlich, wie diese Erde riecht. Wunderschön. Hast du solch ein Herz? Frisch gepflügt, vorbereitet, gestern Abend noch soeben damit fertig geworden, damit heute Morgen der Jesus seine Saat einstreuen kann. So richtig feucht, durchlüftet, locker, wohlriechend, gut gedüngt. Sieh zu, wie du hörst, sagt der Herr Jesus. Und wenn du dir die Frage beantwortest, wie du heute Morgen mit Gottes Wort umgehst, dann weißt du auch, ob du zu dem vierten Ackerfeld gehörst. Betrüg dich nicht selbst. Gottes Wort will Frucht tragen, will dich verändern, will, dass du von Neuem geboren wirst. Wenn du das schon erlebt hast, will es, dass du verändert wirst in sein Ebenbild. Sorg für Glaubensnahrung. Sorg für ein offenes Herz, in dem Gottes Gedanken Frucht tragen können. Frucht in deinem Leben soll keine seltene Sensation sein. Wir haben die die Gewohnheit, im Gottesdienst aufzurufen, wer hat was mit Jesus erlebt. Geht es dir auch oft so, dass du sagst, oh, ich habe schon lange nichts mehr gesagt? Frucht soll keine seltene Sensation sein. Frucht soll alltäglich sein. Frucht soll hundertfältig vorkommen in deinem Leben. Weiß jemand, wie viel Prozent das sind? 100% ist wie viel? Wenn ich ein Korn in die Erde lege, wie viel müssen dann rauskommen? 2. Doppelt so viel. Wenn hier von hundertfältiger Frucht die Rede ist, dann ist das 10.000% Rendite für Gott. Stimmt nicht ganz, das eine Korn fällt weg, also 9.999% Rendite. Hat Gott so viel Rendite bei dir? Er hat einen teuren Samen gelegt. Und er steht irgendwann vor dir und sagt, Erntetag. Er möchte Rendite sehen. Jesus mahnt, hab Acht, wie du hörst, wie du mit meinem Wort umgehst. Soweit der Test. Hast du begriffen, worum es geht? Fassen wir zum Schluss noch mal ein wenig zusammen. Jesus hat uns reinen Wein eingeschenkt. Seine Warnung lautet, täusch dich nicht selbst. Es reicht nicht aus, den Anschein von einem ewigen Leben zu haben. Du brauchst echtes, ewiges Leben. Dauerhaft, gesund, fruchtbringend. Strohfeuer werden dich niemals retten. Du kannst dir oder der Gemeinde ganz viel vormachen. Du kannst nicken, du kannst Ja und Amen zu allem sagen, aber alles wird einmal offenbar, ob echtes Leben da ist oder nicht. Natürlich kann es sein, dass ich heute gutes Ackerland bin und morgen mein Herz einem Felsen gleicht. Aber Gott kann Menschenherzen ändern. Zu jeder Zeit kann er Menschenherzen verwandeln. Vergebung und Erneuerung stehen dir und mir jeden Tag zur Verfügung. Buße ist die Voraussetzung für Vergebung. Buße heißt, ich brauche das gar nicht mehr sagen, wir hatten gerade eine Freizeit dazu, verändertes Denken. Jeder Tag ist eine Chance, Gottes Wort Raum zu geben und Frucht zu erleben. Was du brauchst, ist das richtige Denken. Was mache ich mit dem Samen, der in mein Herz fällt? Zum Schluss möchte ich euch bitten, noch einmal in die Bibel zu schauen. Nehmt noch einmal den Vers 18, der eigentlich ja nicht zu unserem Gleichnis gehört, der aber meines Erachtens nur durch unser Gleichnis heute Morgen zu erklären ist. Da heißt es, so habt nun Acht, wie ihr hört, denn wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen, was er zu haben meint. Hast du den zweiten Teil des Verses verstanden? Denn wer hat, dem wird gegeben, heißt es da. Das heißt, wer echtes Leben aus Gott hat, bei dem trägt Gottes Wort immer mehr und mehr Früchte, wenn er es zulässt. Ein feines und gutes Herz, heißt es in Vers 15 in unserem Gleichnis, ist dieser Ackerboden, der vor Frucht überfließt. Aber dann gibt es da auch den anderen Teil in unserem Satz und der ist auch wahr, wie ein Naturgesetz in der Landwirtschaft. Wer nicht hat, von dem wird auch genommen, was er meint zu haben. Hier werden Menschen angesprochen, die sich selbst täuschen. Wenn du glaubst, dass das kleine Glaubenspflänzchen ohne Nahrungsversorgung oder ohne ausreichendes Licht und Luft dich retten kann, dann täuschst du dich. Es wird eingehen. Es wird keine Frucht bringen. Du meinst zwar Glauben zu haben, aber das, was du meinst zu haben, wird irgendwann weggenommen. Mach dein Herz auf. Räum auf, sagt der Herr Jesus. Reichtum, Sorgen, Vergnügen, pack auf die Seite. Lass nicht zu, dass die groß werden in deinem Leben, sondern achte darauf, dass Gottes Wort groß wird. Fang jetzt damit an. Fang heute Nachmittag damit an. Ich weiß nicht, was du dir vorgenommen hast, aber leg das einmal auf Seite und nutz doch diesen Sonntag, den Gott uns geschenkt hat, als den Tag, wie er es sich gedacht hat, nämlich als ein Tag, der ihm gehört. Der Tag des Herrn, wie es im Neuen Testament steht. Nimm dir doch heute mal Zeit, dass Gottes Wort in deinem Herzen so richtig wirken kann. Dass so richtig alles bestimmen kann. Nimm dir Zeit, sein Wort zu lesen. Nimm dir Zeit, darüber nachzudenken. Sonntag ist nicht der Tag für Freizeitstress, sondern der Tag Gottes. Fang heute mal damit an. Und dann sorge jeden Tag dafür, dass der aufgehende Glaube, die aufgehende Veränderung in deinem Leben Nahrung findet. Wenn du dafür sorgst, brauchst du dich nicht um Frucht sorgen. Denn Wachstum schenkt Gott. Und dann wächst Frucht. Und zwar hundertfältig. Das ist ein Naturgesetz. Es wird so kommen. Täusch dich nicht. John Owen, ein Prediger, ich glaube um 1600, hat einmal gesagt, und damit möchte ich schließen. Und das hat mit der Selbsteinschätzung, mit unserem Test zu tun. Der hat gesagt, du bist als Christ nur das, was du bist, wenn du mit Gott allein bist. Du bist als Christ nur das, was du bist, wenn du mit Gott allein bist. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei, euer Herz zu einem guten Ackerfeld zu bereiten. Amen.